Von der Idee zur Tat. Die Angst davor, von anderen beurteilt zu werden, erfasst man schon seit Jahrzehnten auch quantitativ. Ronald Friend und David Watson entwickelten die Fear of Negative Evaluation Scale, FNI, im Jahr 1969. Einen Fragebogen mit 30 Fragen, den man selbst auswertete und der den Stand der sozialen Angst einschätzte. Wir haben ein Bewertungssystem entwickelt, um die Angst vor der Meinung anderer zu messen. FOPO ist, anders als eine Sozialphobie, keine klinische Störung. Dieser Test soll nicht feststellen, ob man an einer Sozialphobie oder anderen psychologischen Störung leidet. Wenn Sie sich Sorgen machen, Sie könnten Symptome einer sozialen Angststörung zeigen, die Ihr Alltagsleben beeinflussen, lassen Sie sich von einem Arzt oder Therapeuten beraten, um herauszufinden, ob Sie die Kriterien für die Diagnose einer sozialen Angststörung aufweisen. Wenn Sie eine solche Einschätzung kostenlos erhalten möchten, besuchen Sie bitte www.findingmastery.com/thefirstrule auf Englisch. 4. Identität – eine Brutstätte für FOPO. Die Welt wird dich fragen, wer du bist. Und wenn du es nicht weißt, dann wird die Welt es dir erzählen. Carl Jung. Das erste Spiel im Finale der NBA-Meisterschaft 1997. Letztes Viertel. 9,2 Sekunden auf der Uhr. Karl Malone, der Most Valuable Player der Liga, tritt für 2 Freiwürfe an die Linie. Für seine Mannschaft, die Utah Jazz, das beste Team im Westen der Vereinigten Staaten, steht es unentschieden gegen die Chicago Bulls mit Michael Jordan, die ihre 2. Meisterschaft in Folge anstreben und ihre 5. in 7 Spielsaisons, sowie ihren verdienten Platz unter den größten Dynastien in der Geschichte dieses Sports. Der Stand 82-82. Das Spiel liegt in Malones Händen. Er ist 11-mal zum All-Star-Spieler gewählt worden und ein sicherer Kandidat für die Hall of Fame. Er wird später den Rekord für die meisten erzielten Freiwürfe halten, mit einer Karriere-Erfolgsrate von 74%. Wenn er nur einen der 2 Freiwürfe trifft, werden die Jazz in Führung gehen und, abgesehen von einer magischen Einlage von Michael Jordan, das Spiel gewinnen und den unbesiegbaren Bulls den Heimvorteil streitig machen. Es ist ein Augenblick, von dem Spieler als Kinder träumen. Die NBA Finals, das Rampenlicht, die Menge. Das ist es, worauf man mit dem Training, den Flügen, den Opfern und den Eisbädern hinarbeitet. Eine Meisterschaft zu gewinnen. Die Menge in Chicago rastet aus. Als Carl an die Linie trat, herrschte ohrenbetäubender Lärm im Stadion, erinnerte sich Brad Rock, ein ehemaliger Sportkolumnist bei der Tageszeitung Deseret News. Meine Ohren klingelten noch tagelang. Die Fans standen auf den Rängen, brüllten und wedelten mit weißen Wigglesticks. Aber Malone ist Profi, bekannt als der Postbote, der immer liefert, genau wie der US-amerikanische Postal Service. Während Malone sich zum Wurf bereit macht, läuft Scottie Pippen, Power Forward der Bulls, der ruhige Flügelmann seines großmäuligen Teamkameraden Michael Jordan, an Malone vorbei, um sich zum Blocken aufzustellen, und sagt zu dem Mann, der sich als der zweitbeste Punktmacher in der Geschichte der NBA zur Ruhe setzen sollte: Hey Carl, der Postbote kommt am Sonntag nicht. Der perfekte Spruch, kurz und prägnant. Malone macht sich wie immer bereit zum Freiwurf. Er dribbelt mit dem Blick zum Boden, lässt den Ball 2-mal in der Luft rotieren, geht in die Knie, wippt vor und zurück, wobei er den Namen seiner Frau und seiner Tochter ausspricht, und wirft. Schepper. Vorbei. 82-82. Die Menge tobt. Malone weicht ein wenig von der Freiwurflinie zurück, um sich zu sammeln. Frustration und Enttäuschung stehen ihm ins Gesicht geschrieben. Er tritt wieder an die Linie. Die Menge ist so laut, dass man den Kommentator der NBC, Marv Albert, gar nicht hören kann. Malone durchläuft dieselbe Abfolge vor dem Wurf wie zuvor. Dribbeln, Ball drehen, in die Knie, wippen, werfen. Rein und raus. Vorbei. 82-82. Keiner kann es fassen, Malone, einer der größten Spieler aller Zeiten, hat beide Würfe vermasselt. Das Momentum verlagert sich. Nach einem Timeout für eine Werbepause und mit immer noch 9 Sekunden auf der Uhr schnappt sich Michael Jordan den Ball nach dem Einwurf, umspielt Brian Russell, den Small Forward der Jazz, und versenkt den spielentscheidenden Ball im letzten Moment. Der Rest ist Geschichte. Die Bulls gewinnen die Serie in 5 Spielen. Und Scottie Pippens Spruch wird zum Teil der NBA-Legenden. Keiner weiß, ob Pippens Bemerkung der Grund für die verpassten Freiwürfe von Malone war. Vielleicht war Malone einfach nur erschöpft, nachdem er sich einen Zweikampf mit Dennis Rodman geliefert hatte. Vielleicht setzten ihm der Druck und der Lärm zu. Oder, wie manche spekuliert haben, vielleicht hatte eine Verbrennung an seiner Hand, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte, als er im Finale der Western Conference gespielt hatte, seine Würfe beeinflusst. Oder vielleicht hat er eben einfach daneben geworfen. Das kann man unmöglich sagen. Wir werden es niemals wissen, denn Malone folgt einem Kriegerkodex. Er sucht nie nach Ausreden. Aber die Geschichte fasziniert die NBA-Fans aus einem bestimmten Grund. Malone war ein Eliteathlet, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ein Goliath unter Davids, der in einem Moment, in dem er auf der größten Bühne seines Sports unter großem Druck stand, nicht liefern konnte. Es war dramatisch und niederschmetternd. Und das umso mehr, weil Malone, ein kräftiger Mann von 113 Kilo, sich von 6 kleinen Worten aus dem Gleichgewicht bringen ließ. Der Postbote kommt am Sonntag nicht. Auch wenn die meisten von uns nicht in einer lauten Umgebung arbeiten, die so packend und stressig wie ein NBA-Endspiel ist, hat uns alle schon ein Elternteil, Chef, Lehrer, Trainer oder Kollege aus dem Gleichgewicht gebracht. Menschen, die unsere emotionale Rüstung durchbrachen, uns bloßstellten und verletzlich zurückließen. Dabei drängt sich die Frage auf, wieso wir so verletzlich sind, wenn andere uns gezielt die Meinung sagen. Was versteckt sich hinter dem emotionalen Panzer? Was ist Identität? Wie wir es beim Golf-Club-Profi gesehen haben, ist Identität ein fruchtbarer Nährboden für FOPO. Je nachdem, wie unsere Identität beschaffen ist, kann sie uns verletzlich für die Fallstricke und Pfeile machen, die durch die Meinungen anderer gegen uns gerichtet werden. Wenn wir uns selbst eine Identität aufgebaut haben, die nicht wirklich dem entspricht, wer wir sind, oder eine Identität, die zu eng gefasst ist, um unser Selbst vollständig abzudecken, oder eine Identität, die weder neue Informationen verarbeiten noch wachsen kann, dann kann die Meinung anderer sich wie ein Angriff anfühlen, bei dem unser Überleben auf dem Spiel steht. Wenn ich der Postbote bin, der immer liefert, was passiert, wenn ich nicht liefere? Wer bin ich dann? Identität ist unser subjektives Gefühl eines Selbst, das auf unseren Erfahrungen, Glaubenssätzen, Werten, Erinnerungen und unserer Kultur aufgebaut ist. Es ist eine Reihe körperlicher und psychologischer Merkmale, die wir mit niemand anderem gemeinsam haben. Oft in Beziehungen oder im Vergleich mit anderen entwickelt, bietet die Identität den Rahmen, um unseren Platz in einer komplizierten sozialen Welt besser zu verstehen. Wir besitzen den natürlichen Impuls, uns selbst in Beziehung zur Welt um uns herum zu definieren, um anderen eindeutig zu zeigen, wie sie über uns denken sollen. Wir konstruieren Identitäten, weil sie uns helfen, unseren Platz in einer komplexen sozialen Welt besser zu verstehen und unsere subjektive Unsicherheit zu reduzieren. Identität gibt uns etwas, an dem wir uns festhalten können, während wir uns im freien Fall befinden. Aber die Sicherheit, die damit verbunden ist, sagen zu können, so bin ich, fordert einen hohen Preis, wenn wir nicht wirklich verstehen, wer wir sind, oder wenn diese Zuschreibung von außen kommt. Quellen der Identität. Identität stützt sich auf viele Aspekte unserer selbst. Ethnie, Geschlecht, Sexualität, Beziehungen, Familie, Beruf, Interessen, Nationalität, Glaube, religiöse Praxis und Gruppenzugehörigkeit. Aber diese Aspekte können Identität weder allein bestimmen, noch können sie allein die Rollen definieren, die innerhalb dieser breiteren Kategorien existieren: Priester, CEO, Mutter, Pilot, Schriftsteller, Student, Athlet, Unternehmer. Sie werden bestimmt durch das, was wir sind, nicht dadurch, wer wir sind, auch wenn sie ein Bestandteil unserer Identität sind. Wie es Tyler Durden so unverblümt in Fight Club ausdrückt: Du bist nicht dein Job, du bist nicht dein Geld auf der Bank, du bist nicht das Auto, das du fährst, du bist nicht der Inhalt deines Geldbeutels, du bist nicht eine beschissene Anzughose. Du bist einfach du. Identität kann sich mit der Zeit wandeln, basierend auf dem Wissen, das wir über uns selbst durch Erfahrung erlangen und wie wir dieses in unserem Leben anwenden. In Lewis Carrolls klassischem Roman Alice im Wunderland folgt die junge Protagonistin einem Kaninchenbau in eine fantastische Welt voller anthropomorpher Gestalten. Sie trifft auf eine Raupe, die fragt: Wer bist du? Alice antwortet: Ich weiß es gerade gar nicht genau, Sir. Wenigstens weiß ich, wer ich war, als ich heute Morgen aufgestanden bin, aber ich glaube, ich muss mich seitdem schon mehrere Male geändert haben. Eingebettet in die Identität ist die Vorstellung, dass es trotz körperlicher und interner Veränderungen eine Kontinuität dazwischen gibt, wer jemand vor 10 Jahren, 10 Tagen und heute war. Sehen Sie sich Jorge Mario Bergoglio an. In jungen Jahren arbeitete er als Rausschmeißer in einer Bar und als Teilzeittechniker, der für Rohmaterialien in einem Chemielabor in Buenos Aires verantwortlich war. Heute wohnt er in Rom und leitet eine Organisation mit 1,345 Milliarden Followern. 2013 von einem Kolleg von Kardinälen zum Kopf der katholischen Kirche gewählt, ist Bergoglio heute Papst Franziskus, ein Name, den er zu Ehren des heiligen Franz von Assisi gewählt hat. Bergoglio hat sich eindeutig verändert. Er ist nicht mehr dieselbe Person, die er vor Jahrzehnten in Argentinien war. Was macht also Mario Bergoglio zu Papst Franziskus? Was verbindet unser vergangenes Selbst mit unserem gegenwärtigen und zukünftigen? Was ist die essentielle Eigenschaft, die unser Ich ausmacht? Wenn man es auf die grundlegende Essenz eindampft, bezieht sich Identität darauf, wie Menschen die Frage »Wer bin ich?« beantworten. Damals, in der guten alten Zeit. In früheren Zeiten war Identität keine so große Sache. Als Gesellschaften noch stabiler waren, wurde Identität zu großen Teilen zugewiesen und angenommen. Da man in kleineren Gemeinschaften lebte, wo jeder an seinem Ort blieb, wusste man, wer jemand war. Ein Teil der Identität wurde oft zum Bestandteil des Namens. In England verbreiteten sich Nachnamen in großem Stil nach der normannischen Eroberung 1066. Als die Bevölkerung wuchs, mussten die Menschen spezifischer über jemanden sprechen, also wurde ein Nachname hinzugefügt. Laut den Steuerlisten von Richard II. Hatten im Jahr 1381 die meisten englischen Familien einen vererbbaren Nachnamen angenommen. Eine Gruppe von britischen Forschern hat eine 6-jährige Studie durchgeführt, die den Ursprüngen eines jeden Nachnamens auf den Grund ging, den mindestens 100 Menschen im Vereinigten Königreich in der Volkszählung von 2011 trugen. Die meisten Namen fielen in eine von 4 Kategorien. Die verbreitetsten, ortsbezogenen Namen beschrieben, wo jemand wohnt. Die Underhills fand man am Fuß eines Hügels, Ford an einer Furt durch einen Fluss, und die Atwaters lebten nahe am See. Die zweitgrößte Gruppe beschrieb den Beruf. Smith, der am meisten verbreitete englische Name, arbeitete mit Metall. Baker war wenig überraschend der Berufsname für jemanden, der backt. Die Archers waren oft professionelle Bogenschützen. Patronyme Nachnamen basierten normalerweise auf dem Vornamen des Vaters und ließen andere wissen, wer der Vater der Person war. John Davidson war der Sohn von David. Die letzte Kategorie waren englische Nachnamen, die sich von Spitznamen ableiteten. Longfellow war der lange Typ am Ende der Bar. Lily White kam nicht viel in die Sonne. Die Familie Merriman war im Allgemeinen gut gelaunt. In unserer modernen Welt haben sich viele der traditionell sozialen Quellen von Identität abgeschwächt. Die Globalisierung hat unsere gemeinsame Nationalgeschichte und Identifikation mit dem Land untergraben. Wir sind mobiler und bleiben weitaus seltener in den Gemeinden, in denen wir bekannt waren. Immer mehr Menschen identifizieren sich nicht mehr mit einer religiösen Gruppe. Da die traditionellen Quellen von Identität heute weniger bei der Beantwortung der Frage »Wer bin ich?« helfen, greift man zu Alternativen. Die moderne Welt hat zum Aufstieg einer neuen Form der Selbstidentifikation geführt. Durch Leistung definieren, wer wir sind. Wir leben in einer Leistungskultur. Diese Besessenheit davon, wie wir performen, hat sich in der Arbeit, der Schule, im Jugendsport und sogar den sozialen Medien verbreitet. Die Qualität unserer Leistung beeinflusst, wie andere Menschen uns definieren, aber vor allem auch, wie wir uns selbst definieren. Die menschliche Leistung steht im Zentrum eines Paradigmenwechsels in der Geschäftswelt. Unternehmen gehen immer weiter vom Top-Down-Modell, das die Produktivität steigerte, indem es mehr aus den Angestellten herausholte, hin zu einem Leistungsmodell, welches das menschliche Potenzial am Arbeitsplatz entfalten will. Diese Verschiebung treiben viele Kräfte an, die gemeinsam ihre Wirkung entfalten. Die wichtigste darunter ist, dass Unternehmen angesichts einer sich schnell wandelnden, unvorhersagbaren Wirtschaftswelt innovativ, schnell und agil sein müssen. Die zentrale Frage, die Führungspersonen sich stellen, lautet: Wie erschaffen wir die internen und externen Bedingungen, die Menschen brauchen, um ihre besten Leistungen zu erbringen? Die Technologie hat sich ebenfalls in diese Leistungsparty eingemischt. Angetrieben von dem Spruch, man kann nicht verbessern, was man nicht messen kann, haben wir heute Performance-Kennzahlen für nahezu alles, was wir tun. Digitale Geräte und Apps messen die Substrate der menschlichen Leistung. Die Stunden, die man geschlafen hat, die Kalorien, die man verzehrt hat, die Zeit, die man gemanagt hat, den Workflow, die Produktivität, das Engagement, das Wohlergehen, Impressions, Follower, Likes, Kommentare, soziale Reichweite, potenzielle Reichweite, Click-Through-Raten, Atemzüge, Momente, in denen man die Luft angehalten hat. Leistung ist der zentrale Treiber einer wachsenden Jugendsportindustrie, die zunehmend einem Profisportmodell folgt. Privattrainer, beinhartes Training und extrem frühe Spezialisierung sind zur Norm geworden, während Eltern ihre Kinder drängen, früh auf das im Allgemeinen fehlverstandene Konzept aufzuspringen, dass 10.000 Stunden zielgerichteter Übung einem den Weg zu wahrer Größe öffnen oder wenigstens zu einem Stipendium fürs College. Die 10.000-Stunden-Regel, die von Malcolm Gladwell populär gemacht wurde, stimmt nicht ganz mit Anders Erikssons ursprünglicher Studie überein, wie man Expertise in einem Fachgebiet erlangt. Die Besessenheit von Leistung spiegelt die moderne Populärkultur wider. Podcasts leiten uns zur wahren Meisterschaft an. Bücher entschlüsseln unseren Code zum Ruhm, sammeln die Weisheiten der Überflieger und enthüllen die Tools der Titanen. Große Beraterfirmen versprechen, Mitarbeiter und Unternehmen mit allem Nötigen auszustatten, um anhaltend Performance zu erzielen. Prominente Coaches bieten Online-Kurse, in denen sie von ihrer Reise, ihrem Mindset und ihren Einsichten erzählen. Top-10-Listen zeigen uns die Abkürzungen und Hacks, um den Gipfel der High-Performance zu erklimmen, auch wenn es diese in Wahrheit gar nicht gibt. Unsere Kultur zelebriert wie besessen die individuelle Exzellenz und die Performer, die sich in bestimmten Aktivitäten und Künsten besonders hervortun. Früher brauchten wir generalisierte Fertigkeiten, um zu überleben: Jagen, sammeln, Nahrung anbauen, Behausungen errichten, sich um die Familie kümmern. Aber das hat sich geändert. Der Aufstieg der Technologie hat die Schleusen der Spezialisierung geöffnet. Jeder kann sich nun auf diese eine Sache konzentrieren. Der Experte für soziale Medien, der Börsenguru, der Influencer, die Supernanny.